The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 11. August und das heißt, am Ende dieses Tages öffnet sich eine Tür in Richtung Wochenende. Wahrscheinlich rollen Sie beim Einkaufen auch ständig mit den Augen. Einkaufen ist spürbar teurer geworden, immer noch, immer wieder. Ganz besonders im Supermarkt.
Ich habe meistens so einen Plan, was ich die Woche koche und was wir brauchen. Und dann ist es so, dass plötzlich das Gemüse, was ich gerne möchte, oder die Nudelsoße, die ich gerne brauche, ist viel zu teuer.
Grundnahrungsmittel hat es besonders hart erwischt. Zucker zum Beispiel. Im Vorjahresvergleich um 70% teurer. Bei Tiefkühlpizza und Chips ist der Preis im selben Zeitraum um 25% gestiegen, genauso wie bei Gemüsedosen und Gebäck. Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VDK, bemängelt das, Zitat, Sparen für arme Menschen unter diesen Bedingungen kaum mehr möglich ist. Zitat Ende. Und wo liegen die Gründe dafür? Erstens, der Krieg in Russland, gestiegene Energiepreise, überall Lieferengpässe, das hat die Produktionskosten ganz objektiv in die Höhe getrieben. Hier klagt ein Bierbrauer im ZDF.
Wir erleben eine Kostenexplosion in der deutschen Brauwirtschaft, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten nicht erlebt haben. In allen Bereichen und natürlich die Getreidepreise sind in die Höhe geschossen.
Zweitens, damit ist es mit den objektiven Gründen auch schon vorbei, denn auch die Landwirte treiben die Inflation in die Höhe. Um ganze 34% stiegen die Preise für Milch zum Beispiel im Jahr 2022. Dieser Milchbauer begründet das gegenüber der FAZ so.
Also die Faktoren, die Geld kostet oder die Preistreiber sind, sind die gestiegenen Energiepreise, Diesel, Strom, Futtermittel, die verteuern natürlich die Produktion enorm.
Aber heute sind sich alle Experten einig, die Bauern haben was draufgeschlagen. Diese Preise sind nicht allein durch Produktionskostensteigerungen begründet. Punkt 3, warum die Preise uns davonrennen, die Intransparenz der Konzerne. Was passiert denn mit den Mehreinnahmen durch die gestiegenen Preise? Ist jede Teuerung tatsächlich inflationsbedingt? Ach was, Schrinkflation überall. Schrinkflation, das ist, wenn die Packung einfach kleiner wird, ohne dass der Preis gleich mitschmilzt. Eine Welle der Beschwerden schwappt zu diesem Thema bei den Verbraucherzentralen rein, denn die Kunden sind kundig und nicht dumm.
Dass eben Verpackungen kleiner werden, sozusagen, also der Inhalt, die Verpackungen bleiben unverändert, der Inhalt wird geringer und zum gleichen Preis angeboten wird, also sogenannte versteckte Preiserhöhungen.
Mittlerweile konnte das IFO-Institut auch bestätigen, dass einige Unternehmen die Kaufbereitschaft der Konsumenten bei steigenden Preisen ausgenutzt haben, um so einen größeren Gewinn einzufahren. Denn wenn alles steigt, dann verliert man den Überblick, die Preistransparenz geht verloren und genau das nutzen die Konzerne. So viel zu den Gründen und den Auswirkungen dessen, was wir da im Supermarkt erleben. Aber die Frage muss heute Morgen gestellt werden, was tun, wo einige Politiker noch im Sommerloch tief vor sich hin dämmern hat, zumindest der Mann in Bayern, Markus Söder, sein Name, erkannt, dass die Bekämpfung der Lebensmittelpreise längst auf die politische Agenda gehört.
Was mir ganz wichtig ist, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Grundnahrungsmittel auf Null entlastet viele, viele Familien und führt übrigens nicht mehr zu diesen entwürdigenden Szenen, dass Leute im Supermarkt von der Kasse wieder zurückgehen?
Das ist zumindest mal ein interessanter Gedanke. Aber ist er auch realistisch, zielführend? Die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel bringt dem Staat Milliarden, die entweder durch Verschuldung oder durch Kürzungen an anderer Stelle eingebracht werden müssten. Ich habe mit Marcel Fratscher gesprochen, dem SPD-nahen Wirtschaftsprofessor und Präsidenten des DIW, wollte von ihm wissen, ob eine Mehrwertsteuerabsenkung überhaupt ein geeignetes Instrument zur Inflationsbekämpfung sein kann.
Inflation auf Lebensmittel ist zu höchst unsozial, weil Menschen mit geringem Einkommen viel mehr ihres monatlichen Einkommens für Lebensmittel ausgeben als Menschen mit hohem Einkommen. Das Gleiche gilt übrigens für Energie und für andere Dinge der Grundversorgung. Das bedeutet konkret, dass Menschen mit geringem Einkommen heute eine 2- bis 3-mal höhere Inflation individuell haben als Menschen mit hohem Einkommen. Aus dem Grund ist es in der Tat gerechtfertigt zu sagen, die Politik sollte Menschen mit geringem Einkommen in Bezug auf Lebensmittel entlasten. Eine Mehrwertsteuerabsenkung auf bestimmte Lebensmittel ist ein Instrument, ist sicherlich nicht das Beste, was man sich vorstellen kann, aber es ist eine Möglichkeit.
So richtig überzeugt scheint er nicht zu sein. Sie hören das. Aber wo genau liegt das Problem?
Das Problem bei der Absenkung der Mehrwertsteuer ist, dass natürlich in Euro gesehen am meisten davon die Spitzenverdiener profitieren, weil sie natürlich in Euro gesehen auch mehr für Lebensmittel ausgeben als Menschen mit geringem Einkommen. Menschen mit geringem Einkommen geben prozentual zu ihrem eigenen Einkommen mehr für Lebensmittel aus. Deshalb ist es kein zielgenaues Instrument.
Fazit: Gefahr erkannt heißt noch nicht Gefahr gebannt. Zumal eine Mehrwertsteuersenkung nicht bedeutet, dass die Konzerne tatsächlich auch ihre Preise senken. Die Hyperinflation der Lebensmittelpreise muss also ein Top-Thema der Politik erst noch werden, wenn diese nicht weiter an Vertrauen verlieren will. Gesucht werden jetzt nicht populistische, sehr wohl aber bezahlbare und zielgenaue Lösungsideen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich habe mich gestern Abend auf der Pioneer One mit Eric Gouyer getroffen, dem Chefredakteur der neuen Zürcher Zeitung NZZ aus der Schweiz. Gouyer hat vor Publikum seine Kritikpunkte an der deutschen Politik skizziert.
Das ist natürlich eine besondere Problematik des deutschen Konservatismus, dass er offensichtlich immer wieder magisch angezogen wird von der braunen Vergangenheit.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York hat die neuesten Inflationsdaten der USA für uns analysiert. Und Aktenzeichen XY schickt uns mit einer neuen Dokumentation zurück in die Geburtsstunde von True Crime. Und dann hören wir noch, mit welchen Liedern Sie und ich und wir alle am besten einschlafen können. Wir nehmen uns jetzt Zeit für unsere liebenswerten Nachbarn im Süden.
Die Schweiz. Ideal für eine Auszeit in der idyllischen Bergwelt mit ihren sattgrünen Almen und den schönsten Wanderwegen der Welt. Hier gibt es also nicht nur teure Uhren und leckeren Käse, rote Taschenmesser und gute Armbrustschützen.
Ah, ein Stadtmensch. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Aber das stimmt nicht. Vorsicht, ist cool, man.
Wer hat's erfunden? Hä?
Die Schweizer.
Genug der Klischees, die Schweiz hat mehr zu bieten. Zum Beispiel Publizisten, die unserem Land leidenschaftlich gern die Leviten lesen. Besonders gut in dieser Disziplin ist Eric Gouyer, der Chefredakteur der neuen Zürcher Zeitung. Liberal-konservativ, meinungsstark, diskussionsfreudig und unerschrocken. Ich habe Eric Gouyer an Bord der Pioneer One geholt zu einer Diskussion gestern Abend vor 90 engagierten Pioneers. Auszüge aus diesem Gespräch präsentiere ich Ihnen jetzt und das ganze Interview mit dem Schweizer Publizisten hören Sie am Samstag. Herzlich willkommen, Eric Gouyer. Hallo. Eric Gouyer ist der Chefredakteur, Redaktor, wie man in der Schweiz sagt, der NZZ, der neuen Zürcher Zeitung. Wir lieben ja den kritischen Blick auf unser Land. Wir sind ja in so einer Suchbewegung und vielleicht helfen Sie uns dabei. Wir fangen mit dem demokratischen System an. Sie sagen, keine Sorge, das mit der AfD ist was für Sie? Ist das für Sie eine Partei ein bisschen rechts der Mitte? Ist das für Sie eine rechtsradikale Partei, mit der man auf gar keinen Fall was anfangen darf? Oder ist das für Sie eine Normalität, über die man sich woanders vielleicht gar nicht mehr unterhält? Was ist die AfD für Sie?
Also sie ist interessanterweise ja alles ein bisschen. Also sie ist von rechtsbürgerlich bis zum Teil rechtsradikal alles. Und das ist natürlich eine besondere Problematik des deutschen Konservatismus, dass er offensichtlich immer wieder magisch angezogen wird von der braunen Vergangenheit. Wenn ich zum Vergleich die SVP, die Schweizerische Volkspartei, heranziehe, die ja nun schon seit einigen Jahrzehnten stramm rechtspopulistisch ist und notabene die stärkste Partei in der Schweiz, die hat es immer geschafft, sich abzugrenzen von allen kompletten Radikalismen, auch wenn sie manchmal für Schweizer Verhältnisse over the top war. Aber sie ist nie ins Extremistische abgedriftet. Und das ist natürlich bei der AfD, mindestens bei Teilen der Partei, ist das so.
Warum ist sie eigentlich so, wie sie ist und geht nicht den Weg der Grünen, die ja damals auch links gestartet sind und sich dann in Richtung Mitte Mehrheitsfähigkeit, Anschlussfähigkeit bewegt haben? Hier sehen wir eine andere Bewegung, oder?
Ja, wir sehen hier eher eine Radikalisierung, was sicherlich auch mit der Zweiteilung des Landes zu tun hat, mit Ost- und Westdeutschland, mit den ganz besonderen Erfahrungen der Ostdeutschen. Und da kann ich durchaus verstehen, wenn die sich von den westdeutsch-dominierten Parteien, den westdeutsch-dominierten Medien nicht vertreten fühlen, immer als so ein bisschen der doofe Rest behandelt werden. Und das gibt natürlich der AfD schon mal einen besonderen Auftrieb.
Na gut, ja, kann man das noch sagen, dass wir die wie der dumme Rest behandeln? Gar nicht davon zu reden, dass Herr Ramelow und auch Herr Höcke alles Westpolitiker sind.
Ja, aber schauen Sie sich doch mal an, was man so über die Ostdeutschen sagt. Die sind ja notorisch autoritätsfixiert und autoritätsgläubig und haben so, hört man ja immer mal wieder, so ein totalitäres Gen in sich. Das hört man wirklich sehr, sehr häufig, gerade auch in den Medien. Und gleichzeitig, wenn sie dann aber mal demonstrieren, wie gegen die, wie ich finde, sehr repressive deutsche Corona-Politik, dann ist das natürlich nicht, sie machen von ihrem freien Meinungsäußerung Gebrauch, sondern dann sind sie gleich wieder Verschwörungstheoretiker. Also was der Ossi macht, er macht's falsch.
Okay, es sei denn, er heißt Kathi Witt und andere. Aber, Herr Guja, wie sollen wir umgehen mit diesem Phänomen? Nein, hier darf man doch klatschen und hier darf man auch klatschen, wenn man keinen Ossi ist. Ich bin so ein Halber, meine Mutter ist Ostberlinerin, also insofern... Ich bin mindestens so eine Mischform wie Sie auch. Also, wie sollen wir damit umgehen? Wir wären ja schon sozusagen eine Erkenntnis reicher heute Abend, wenn wir ein Gefühl dafür hätten, was, und da wird ja wirklich darum gerungen, Stichwort Brandmauer, da wird drum gerungen, kriegt man dieses Thema in den Griff, indem man diese Truppe ignoriert und ausgrenzt, zu Parian macht, was sie ja auch selber tun, oder geht man auf sie zu und versucht mit der Umarmungstaktik sie zu integrieren?
Also die Strategie der totalen Ausgrenzung ist ja schon mal gescheitert. Wenn in einem Bundesland 20-30% der Bevölkerung angeben, für die AfD stimmen zu wollen, kann man ja nicht mehr sagen, dass diese Partei ausgegrenzt sei. Sondern dann ist sie nach der Lage der heutigen Parteiendemokratie schon eine sehr, sehr starke Kraft. Also die Ausgrenzungsstrategie ist gescheitert. Klar ist natürlich auch, dass auf der anderen Seite es für die CDU sehr, sehr schwierig ist, den Höppner zu machen. Höppner war der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, der 1994 sehr zum Unwillen der Parteizentrale damals natürlich noch in Bonn, hat tolerieren lassen durch die damalige PDS. Das war damals ein echter Tabubruch, denn 5 Jahre zuvor hat die damals noch SED heißende Partei den letzten Flüchtenden an der Mauer erschossen. Also das war ein echter Tabubruch. Er hat es gemacht, hat einige Diskussionen ausgelöst. Aber wenn das jetzt irgendwie ein Kretschmer, also der Ministerpräsident in Sachsen, jetzt den Höppner machen würde, würde das sicher noch einmal eine ganz andere Reaktion hervorrufen, eben
würden Sie
wegen
ihm denn
der
raten?
Deutschen Geschichte.
Das wäre die Frage. Würden Sie ihm das raten, Augen zu und durch, auch vielleicht mit dem Blick auf ja, eine Gesellschaft, die sich ja ganz erkennbar bei diesem Thema bislang keinen Gefallen getan hat, vielleicht sich sogar verrannt hat in ihre jeweiligen Narrative vom anderen?
Ich schwank da sehr hin und her. Also es wird sicher würde extrem viel Kritik ihm einbringen, in der eigenen Partei auch. Wir haben es ja gesehen, als sich in Thüringen ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD hat zum Ministerpräsident wählen lassen wollen. Da hat ja dann die Merkel ihre Truppe zurückgepfiffen. Nun ist eben Merz nicht Merkel, also er hat nicht ihre Autorität. Er könnte einen Kretschmann nicht daran hindern, aber wahrscheinlich, ich glaube nicht, dass er es durchhalten würde. Und man muss so eine Sache dann wirklich vom Ende her denken. Und deswegen würde ich jetzt vermuten, dass es nochmal klüger wäre, mindestens 4 Jahre oder so ins Land gehen zu lassen. Aber irgendwann wird das natürlich einmal passieren.
Wir haben ja, und das beschreiben Sie ja oft sehr präzise, eine Situation, wo es der Marktwirtschaft nicht so toll geht. Otto Graf Lambsdorff ist ja fast nicht mehr denkbar heute. Der ein oder andere wird sich an den jungen Mann erinnern. Das betrifft also nicht nur die Union, der Zeitgeist. Aber wo ist diese liberale Bundesrepublik geblieben? Wie kann es sein, dass in Zeiten wie diesen eine liberale Gruppierung jedes Mal neu ums Überleben kämpfen muss? Was machen die falsch oder ist mit der Gesellschaft was falsch?
Ohne den Deutschen jetzt allzu sehr nahe treten zu wollen, glaube ich, dass der Liberalismus nicht so tief verankert ist. Und das hat natürlich auch politische Gründe, die man von 1848 bis dann in die Weimarer Zeit sehen kann, dass es eben der Liberalismus immer sehr, sehr schwer hatte, dass der Liberalismus immer gespalten war, zum Beispiel ganz im Gegensatz zur Schweiz, wo der Liberalismus nie gespalten war in einen nationalliberalen Flügel und in einen anderen Flügel. Die Deutschen sind wäre natürlich falsch zu sagen, dass sie kein liberales Volk sind. Aber der Liberalismus hat es schwer, was sich auch darin äußert, dass sie alle gerne Steuern zahlen. Und zwar möglichst viel Steuern zahlen. Ich habe den ultimativen Beweis, wenn es sie wirklich stören würde, dann hätten sie längstens etwas daran geändert.
My Way. Zukunft kommt von Zuversicht. Der Strategiegipfel der Familienunternehmen.
Für Ihren Kalender, unser My Way Gipfel. Ein Gipfel der Familienunternehmer zur Digitalisierung findet am 28. und am 29. September statt im Westhafen von Berlin. Und direkt nebenan liegt unser Medienschiff, die Pioneer One. Das wird, denke ich, ein Event, den Sie eher nicht verpassen sollten. Philipp Westermeier zum Beispiel ist dabei. Das ist der Kopf hinter der Digitalmarke Online-Marketing-Rockstars. Christian Lindner ist dabei, seines Zeichens unser Finanzminister. Und Professorin Miriam Meckel, Gründerin und CEO von Ada Learning. Frank Doppheide, der Gründer der Firma Human Unlimited, wird auch nach Berlin kommen, aus Düsseldorf angereist. Sein Thema, die Sinnfrage. Die Sinnfrage für Unternehmer und ihre Belegschaften. Hier klärt uns Frank Doppheide auf über das, was er sagen wird.
Mein Name ist Frank Doppheide und ich freue mich auf euch, auf MyWay und die Masterclass zum Thema Sinn des Lebens. Denn daran wollen wir arbeiten und darüber wollen wir reden. Der Sinn des Lebens, das ist mehr als eine reine Zweckveranstaltung. Es hat auch was mit Sinnlichkeit, dem Gespür für das eigene Ich und die Bedürfnisse der Welt zu tun. Der Sinn des Lebens, wie entdeckt man den eigentlich? Findet man den oder muss man ihn sich etwa erarbeiten? Was macht Menschen und gerade Familienunternehmer so besonders? Wir gucken uns ein paar wunderbare Beispiele an und sehen, wie Menschen, die den Sinn für sich entdeckt haben, sogar Naturgesetze aushebeln können und über sich hinauswachsen. Ich freue mich auf euch, meldet euch an. Ich bin mittendrin und voll dabei.
Was jetzt noch fehlt, ja, das sind Sie. Seien Sie also dabei bei der MyWay. Ich lade Sie herzlich ein, am 28. und 29. September in Berlin.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Na, da reden alle über das große Interview, das Wirtschaftsminister Robert Habeck der Zeit gegeben hat.
Der Minister sollte eine Halbzeitbilanz seiner Arbeit ziehen und trat reichlich selbstbewusst auf. Selbstbewusstsein ist ja gut, Selbstverliebtheit eher schwierig. Hören wir zu. So sprach Habeck.
Das, was ich im Moment mache, ist das Beste, was ich in meinem bisherigen politischen Leben gemacht habe. Ich bin stolz darauf. Es gibt null Hadern, null Zaudern, null Bedauern, gar nichts. Ich bin ganz verschmolzen mit der Aufgabe, die ich im Moment habe.
Und zum Heizungsgesetz sagt er, seien die anderen schuld, vor allem natürlich die Medien.
Wenn in so einer Phase der Verunsicherung auch noch wilde Ängste geschürt werden, da kommt jemand, reißt deine Heizung raus, wird daraus ein schwieriges Gemisch. Die öffentliche Debatte war dann so tosend, dass es erstmal schwer war, genau genug hinzuhören.
Die Leute haben hingehört, aber ihren Ohren eben nicht getraut. Die Belastung vieler Hausbesitzer, Bauherren wurden vom Minister unterschätzt. Aber auch die Wirtschaft kritisiert ihn, lässt vieles von dem, was er tut und treibt, nicht gelten. Er wiederum will, dass die Geschäftsführer und Manager sein Narrativ übernehmen.
Man kann das, was in Deutschland gerade passiert, auch stark erzählen.
Den Vorstandsvorsitzenden der großen Konzerne rät er, nicht zu meckern.
Dann müssen die Vorstandsvorsitzenden die Mentalität mit verändern.
Fazit: Hier will einer mit dem Kopf durch die öffentliche Betonwand. Eine Prognose sei gewagt. Das wird noch sehr, sehr schmerzhaft, aber nicht für die Wand.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, das weiß wie immer unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York, denn sie kennt die neuesten Entwicklungen an den Kapitalmärkten ein. Schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Es gibt neue Inflationsdaten bei dir in den USA, Anne. Zeigt die Zinspolitik dort weiterhin eigentlich ihre Wirkung? Wie sieht sie aus?
Naja, geht so, Gabor. Die Inflation ist jetzt erstmals wieder gestiegen. Und zwar lag der Wert im Juli bei 3,2%. Also die Preise des alltäglichen Lebens sind im Jahresvergleich um 3,2% gestiegen. Im Juni lag der Wert noch bei 3%. Eine gute Sache gab's allerdings. Analysten hatten noch schlechtere Ergebnisse erwartet und das hat die Märkte dann auch erstmal beruhigt. Ich finde es aber ehrlich gesagt einen schwachen Trost. Der größte Preisanstieg kam nämlich, wenig verwunderlich, wieder von den Mietpreisen, die ja ein Drittel bei der Inflationsberechnung ausmachen. Aufs Jahr gesehen sind die Preise für Mieten um 7,7% teurer. Die stiegen im Juli allein um 0,4%. Was erfreulich ist, dass die Preise für Flugtickets wieder zurückgehen, im Juli um 8,1%. Verglichen mit vor einem Jahr sind die sogar wieder um 18,6% billiger. Die Nachfrage nach Reisen scheint nach diesem Nach-Corona-Boom also zurückzugehen und die Airlines können die Tickets auch deshalb wieder billiger anbieten, weil die Energie- und Transportpreise gefallen sind. Also ja, die Inflation ist deutlich gefallen seit ihrem Hoch letztes Jahr bei über 9%, aber wir sind schon noch weit entfernt von dem 2%-Ziel der Notenbank.
Und Anne, ich habe gehört, die Kreditkartenverschuldung in Amerika ist so hoch wie seit 10 Jahren nicht mehr. Erklär uns, was hat das zu bedeuten?
Ja, tatsächlich ist es kein gutes Zeichen, Gabor. Es zeigt, wie sehr die Menschen auf Geld angewiesen sind, das sie eigentlich gar nicht haben. Sprich, häufig schaffen sie es mit ihren Einkommen bei der hohen Inflation nicht so zu haushalten, dass am Monatsende noch was übrig bleibt. Und dann wird eben auf die einfachste Form von Krediten zurückgegriffen, die in den USA so beliebten Kreditkarten. Der durchschnittliche Amerikaner hat knapp $6.000 Schulden auf seinen Kreditkarten, 20% mehr als vor einem Jahr und so viel wie seit 10 Jahren nicht mehr. Insgesamt gibt es in den USA jetzt über $1 Billion an Kreditkartenschulden, so viel wie noch nie. Abzahlen ist häufig nicht so einfach, weil man ja schon so viel an hohen Zinsen zahlen muss. Zinsen für Kreditkartenschulden liegen im Schnitt bei rund 20%, auch so hoch wie noch nie. Und so tragen sich die Schulden dann jeden Monat fort und werden nicht selten, wie wir eben jetzt sehen, immer mehr, weil der Zinseszinseffekt natürlich auch bei Schulden wirkt. Wenn dann eine Kreditkarte ausgereizt ist, holt man sich noch eine neue. Und so kommt es, dass wir jetzt auch so viele Kreditkarten im Umlauf haben wie noch nie. Nämlich über 530 Millionen, also 1,6 Karten pro Einwohner, über 2 Karten, wenn man nur Einwohner über 18 einrechnet. Also insgesamt wirklich eine besorgniserregende Entwicklung, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass alte Gefühle tatsächlich so tief in einem drin sitzen. Das kann schön sein, aber auch schön schaurig. Wie jetzt die neue Dokumentation der Grimme-Preis gekrönten Filmemacherin Regina Schilling beweist. Seit gestern schon befindet sich in der ZDF-Mediathek ihr Werk »Diese Sendung ist kein Spiel«, die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann. Es geht, das werden Sie sich denken können, um die Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. 1967 ging die Sendung damals an den Start. Das Konzept völlig neu. Die erste True-Crime-Sendung der Welt. Verbrechensbekämpfung via Fernsehen. Schauspieler spielten in recht düsteren Kurzfilmen ungelöste Kriminalfälle ihrer Zeit.
Beim Bezahlen fiel mir dann auf, dass der Mann sehr große Hände hatte. An einer Hand trug er einen goldenen Ring mit einem großen schwarzen Stein.
Der Moderator und Produzent der Sendung, Eduard Zimmermann, wurde danach als kompetenter, ernstzunehmender Chefermittler in Szene gesetzt.
Die erste Frage an Sie, meine lieben Zuschauer: Wer weiß etwas vom illegalen Besitz eines solchen Revolvers? Diese Frage würde natürlich besonders interessant, wenn der Besitzer auffallend große Hände hat und einen Ring trägt mit einem rechteckigen schwarzen Stein.
Zimmermann zögert aber auch nicht, via Mattscheibe mit noch drastischeren Fahndungsmethoden in die damals doch biederen deutschen Wohnzimmer zu ziehen.
Es ist kein sehr schönes Bild, das gebe ich zu, aber es ist auch noch nicht veröffentlicht. Aber ich meine, wenn es darum geht, einen Mörder zu entlarven, dann sollte man ein paar Sekunden ziemlich genau hinsehen.
Oft mit Erfolg.
Johann Kruschinski ist in Bad Neuenahr festgenommen worden. Er war gerade beim Kegeln. Ein Zuschauer hat ihn erkannt und der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben.
Bis zu 25 Millionen Menschen sahen in Spitzenzeiten zu. Und heute Abend diese Dokumentation, vielleicht auch Sie.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass es Menschen gibt, die meinen, man müsste Deutschland noch in den Schlaf singen. Eine dänische Studie hat Klangmuster analysiert und ein deutscher, oh Wunder, Matratzenhersteller hat damit eine Top-Liste der besten Schlaflieder veröffentlicht. Also nicht Sandmännchen oder dieser Klassiker hier.
Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu.
Nein, die dänischen Schlafforscher wollten wissen, welche modernen Popsongs das größte Einschlafpotenzial besitzen. Ja, hier kommen die Top 3, die Sie auf Ihrer Spotify-Playlist haben sollten, zumindest dann, wenn Sie sanft im Bett heute Abend wegdämmern wollen. Billie Eilish, die auch den Titelsong vom letzten James Bond gesungen hat, kommt oft hauchig und ein wenig blutleer daher. Deshalb sind den Forschern beim Song Everybody Dies offenbar die Augen zugefallen.
Everybody dies. Surprise, surprise.
Auch für alle Adele-Fans heißt es aufgepasst, in den Abendstunden lauscht man am besten zu Make You Feel My Love, um runterzukommen.
To make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong.
Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier kommt die größte Schlaftablette im internationalen Showgeschäft, Lana Del Rey. Doch noch ist es doch zu früh am Tag und das Letzte, was unsere Gesellschaft jetzt braucht, sind Schlaflieder. Deutschland braucht im Gegenteil ein Wecklied, den Sound zum Ruck, zu der Ruckrede, die noch fehlt. Dieser Sound, der könnte so klingen.
Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
Ich wünsche Ihnen einen leistungsbereiten, einen eifrigen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Wenn sich Opa am Sonntag auf sein Fahrrad schwingt und heimlich in die Fabrik eindringt, hat Oma Angst, dass er zusammenbricht. Denn Opa macht heute wieder Sonderschicht. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Werden immer bunter und am Mittwoch kommt die Müllabfuhr und holt den ganzen Plunder und sagt, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt und die Stecher beim Stechen lustvoll stöhnt, hat einen nach dem anderen die Arbeit gut gepackt und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstag, tak, 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 tak. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.